Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und heute gibt es eine Premiere, denn mein heutiger Gast ist der erste, der zum zweiten Mal in diesem Sportwoche Business Athlete Podcast zu Gast ist. Hans Huber, ehemaliger Sportchef vom ORF, mein Nachbar. Und ja, wir haben Tradition darin, die gerade zu Ende gegangene Bundesliga-Saison im ÖFB-Fußball da zu reflektieren. Und lieber Hans, ganz vorab, wie hat es da taugt?
Ich finde, es war eine sehr gute Saison. Ich glaube auch, dass der österreichische Clubfußball im Meisterschaftsmodus einen Schritt nach vorne gemacht hat. Nicht nur, weil diese Saison spannender war als die letzten, sondern auch, weil es sehr viele attraktive Spiele, spannende Spiele gegeben hat. Und Sturm hat mit der Leistung, die Mannschaft geboten hat, diese Saison sehr aufgewertet. Salzburg war nicht mehr so dominant, obwohl die Mannschaft nur einmal verloren hat. Aber die Mannschaft von Sturm hat die Salzburger doch herausgefordert, hat sie zu noch besseren Leistungen gezwungen. Und auch der LASK war beachtlich. Also es war schon eine Saison, die in Erinnerung bleiben wird, als eine Saison, die einiges an guten Fußball geboten hat.
Dann komme ich noch zu Beginn zur Methodik. Also wir sprechen jetzt zu einem Zeitpunkt und senden zu einem Zeitpunkt, wo dieses Duell um den internationalen Platz zwischen der Austria und Lustenau noch pending ist. Das ist noch nicht ganz entschieden, das wird dann am Tag danach entschieden sein. Also das setze ich noch voraus. Und auch die Torschützenliste ist damit noch offen, weil diese Spiele ja dazu zählen. Aber wir machen das wie im Vorjahr. Wir schauen uns unterm Strich, überm Strich an und vorab die Frage, die Situation mit der Punkteteilung mit dem Strich. Ein paar Worte dazu bitte, Hans.
Wie siehst du's? Also die Sache mit dem Strich finde ich gut, fördert die Spannung unheimlich. Die Sache mit der Punkteteilung ist mir noch immer ein bisschen unheimlich. Und zwar deswegen, weil sie sportlich unfair ist. Im Vorjahr ist Admira abgestiegen, obwohl die Mannschaft mehr Punkte gehabt hat als die Rivalen im Abstiegskampf. Und auch, man muss ja bedenken dabei, da geht es um sehr viel Geld, da geht es um Existenzen, da geht es um mehr als auch nur das sportliche Fairplay, obwohl das sportliche Fairplay natürlich den Schwerpunkt bilden sollte dabei. Und daher mag ich diese Punkteteilung, mag ich nicht. Die Teilung in eine Meistergruppe und in eine Playoff-Gruppe, das ist okay, aber die Punkteteilung, das schmeckt mir nicht, weil es eben sportlich ungerecht ist, dass eine Mannschaft Punkte verliert, die sie eigentlich errungen hat. Und wie gesagt, Admira abgestiegen, obwohl die Mannschaft mehr Punkte gehabt hätte als die sportlichen Rivalen. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon sagen, dass die Spannung dadurch immens vergrößert wurde, auch im Meisterplayoff, dadurch, dass Salzburg die Punkte, die die Mannschaft schon gehabt hat, also sozusagen weggenommen wurde und eine neue Spannung aufgebaut wurde, das hat das Zuschauerinteresse schon noch erhöht. Es ist jetzt die Frage aber, geht's nur um die Spannung? Geht's nur um das Zuschauerinteresse? Geht's nur um verkaufte Karten? Und dass man sagt, wir haben wieder einen Rekord an Zuschauern gehabt? Oder geht es auch um sportliche Fairness? Mir, da bin ich sehr konservativ, geht es auch um die sportliche Fairness. Mhm. Und die finde ich bei dieser Methode doch sehr in Frage gestellt.
Ja, da hast du vollkommen recht, da kann man lange drüber diskutieren. Beginnen wir mit den 6 Mannschaften, die dann im Herbst unterm Strich gelandet sind, im Winter. Und da habe ich mir eine Konstellation zunächst gesehen, wo das alles ziemlich knapp zusammen war und zum Schluss hat sie sich doch brutal auseinandergeschoben und der Absteiger beginnen wir hinten, vielleicht gehen wir wieder durch. Ried.
Ja, da tue ich mir ein bisschen schwer mit der Bewertung, weil die Mannschaft etwas unter dem Wert geschlagen wurde, meiner Ansicht nach. Man muss schon sagen, Ried verliert immer sehr viele gute, talentierte Spieler, bildet die Spieler aus. Das ist eine Hochburg dort in Oberösterreich, die schon einiges bewegt hat. Mir hat jetzt auch gefallen, ehrlicherweise, dass sie den Trainer behalten, den ich bei einer Trainerausbildung kennengelernt habe und der meiner Ansicht nach ein kluger Kopf ist. Und das gefällt mir, dass man da einmal sagt, also jetzt ist nicht nur der Trainer schuld, sondern wir wollen mit diesem Trainer etwas aufbauen. Sie werden, also der Präsident hat gewechselt und der Sportvorstand hat gewechselt. Also es wird da einiges in Bewegung geraten. Und ich bin überzeugt, dass das Ried nächstes Jahr wieder eine sehr starke Rolle im Kampf um den Aufstieg in die erste Liga haben wird, also in die Admiral-Bundesliga.
Dann mache ich jetzt vielleicht doch gleich den taktischen Sprung. Du hast Aufstieg genannt, du hast Oberösterreich genannt. Es wird eine oberösterreichische Mannschaft aufsteigen. Blau-Weiß Linz hat es in der allerletzten Sekunde geschafft, auch weil es der GAK nicht geschafft hat. Das war packend, was da war. Von den Namen her hochkarätigst in der zweiten Bundesliga heuer, wird sich nächstes Jahr nicht großartig ändern. Was ist deine Meinung zum Aufsteiger?
Blau-Weiß Linz, ich habe das schon sehr aufmerksam verfolgt. Blau-Weiß Linz hatte schon teilweise einen sehr guten Lauf, dann ein bisschen eine Schwächeperiode und die Mannschaft ist ja der Nachfolger eines Linzer Traditionsvereins von Vöst Linz, hat daher auch viele Anhänger und ist also eine Mannschaft, die man durchaus auch beachten wird müssen in der obersten Liga. Wobei ich schon sagen muss, der GAK hätte schon auch gewissen Charme in der obersten Liga gehabt. Diese Mannschaft hat ja auch große Tradition, hat viele großartige Fußballer hervorgebracht. Und der GAK wäre auch eine Bereicherung für die erste Liga gewesen, hat auch sehr viele Zuschauer. Das muss man ja sagen, da sind ja wie die Mannschaft in der untersten Klasse angefangen hat mit der Neugründung, sind ja 1.000, 2.000 Leute zu den Spielen gekommen. Das ist ja in der letzten Klasse oder in der vorletzten Klasse dann keine Selbstverständlichkeit. Und auch jetzt waren, glaube ich, da in Dornbirn, da waren insgesamt 4.000 Zuschauer oder mehr als 4.000 Zuschauer und ich nehme an, dass davon 3.000 vom GAK waren. Ich habe den GAK einmal in Lafnitz in der zweiten Liga gesehen. Da waren, ich weiß nicht, 2.000 Zuschauer, davon waren 1.500 GAK-Anhänger, die immer diese Reisen mitmachen. Das wäre schon auch eine Bereicherung gewesen. Blau-Weiß Linz ist ähnlich aufgestellt. Die haben mit dem Ronny Waldo natürlich einen exzellenten Stürmer, der für viele Tore sorgt und daher auch sehr, sehr beteiligt war, dass die Mannschaft diesen Aufstieg noch geschafft hat. Und ich bin gespannt, wie sie sich in der obersten Liga präsentieren. Der LASK wird nicht ganz glücklich sein, weil zwei Vereine in Linz in dem begrenzten Wirtschaftsraum bedeuten natürlich auch, dass die Sponsoren und die Geldgeber jetzt sozusagen geteilt werden. Nicht umsonst hat der LASK einmal versucht, vor vielen Jahren, oder haben die beiden oberösterreichischen Vereine eine Fusion gemacht, um die Geldquellen sozusagen nur zu einem Verein fließen zu lassen.
Und in Graz siehst du das Problem nicht, weil es ist gleiche Situation eigentlich, ne?
In Graz wäre es eine ähnliche Situation, nur in Graz ist auch die Lage so gespalten, dass es die Roten und die Schwarzen gibt. Ja. Und auch da wäre es ein Problem geworden. Aber irgendwo ist dort die Grenze, glaube ich, noch straffer als in Linz. Mit der Neugründung des Vereins ist doch ein bisschen etwas von dem Flair von Vöst verloren gegangen.
Zum GRK darf ich kurz noch eine Anekdote einwerfen. Es war einmal bei der Admira durfte ich dem Rudi Roth damals die Meisterschale übergeben, weil ich den Hauptsponsor für Admira aufgestellt habe und dort ein VIP-Gast war. Und ja, da war ich ganz stolz. Es muss auch schon knapp 20 Jahre her sein, dass der GRK zuletzt Meister geworden ist.
Ja, mit dem Walter Schachner als Trainer.
Ja, das war eine spannende Supermannschaft. Und weil wir jetzt schon dabei sind, wir haben Deutschland jetzt auch eine spannende Liga gesehen. Wir haben dort 18 Mannschaften, zwei Absteiger und ein Spiel. Der Drittletzte gegen den Dritten. Ja. Ist deiner Meinung nach vielleicht zwei Mannschaften oder ein Qualifikationsspiel auch eine Lösung? Oder ist es genug, wenn bei 12 Mannschaften nur eine Durchlässigkeit von oben nach unten und umgekehrt?
Ich glaube, es ist gut für den österreichischen Fußball, dass es nur eine Durchlässigkeit gibt. Und zwar deswegen, weil die anderen 11 Vereine dann eine gewisse finanzielle Sicherheit haben, ja. Planbarkeit für die nächste Saison. Wenn du zwei Mannschaften hast, ist es noch schwieriger. Und ich halte schon dieses Spiel, da kommen wir jetzt noch zu einem Thema, dieses Spiel 7. gegen 8. halte ich schon für ja eigentlich überflüssig, obwohl jetzt der 8. Diese Platzierung gewonnen hat und jetzt diese Qualifikationsspiele gegen die Austria bestreitet, Playoff-Spiele gegen die Austria für den letzten Europacup-Platz, aber da hätte man ruhig sagen, meiner Ansicht nach ruhig sagen können, okay, der 7. ist es und der spielt jetzt. Man hat natürlich, das weiß ich schon, der Gedanke ist natürlich, dass man auch noch einen Anreiz für den 8. schafft, dass er sich bemüht, diesen Platz zu ergattern und damit noch einmal die Spannung hochhält. Aber
auch da möchte ich kurz ins Wort fallen, sorry. Ich finde das ja, den 6. gegenüber unfair irgendwie, dass der 8. die Chance kriegt und der 6. nicht.
Und der 6. hat überhaupt keine Chance. Genau. Und daher ist es schon, also diese ganze Konstellation ist meiner Ansicht nach etwas problematisch.
Ein bisschen konstruiert alles, gell? Ja. Na gut, gehen wir weiter. Also wir haben ja Blau-Weiß Linz als Aufsteiger, Ried als Absteiger und Altach letztendlich klarer Elfter nach oben und nach unten. Deine Meinung zum Verein Miro Klose in der ersten Hälfte irgendwie?
Ja, der ist natürlich mit großem Pomp als Weltmeister und großartiger Schützenkönig ist er vorgestellt worden. Jetzt nicht jeder Spieler muss ein großartiger Trainer sein. Mir hat er in seiner ruhigen Art, in seiner Gelassenheit und auch in seinem positiven Denken immer wieder zur Mannschaft, hat er mir eigentlich imponiert. Und ich glaube, er hat jetzt ein Engagement in der Schweiz bekommen. Also das zeigt schon, dass er auch dort Aufmerksamkeit erregt hat. Ob er im Abstiegskampf jetzt der Geeignete gewesen wäre, um diese Mannschaft noch einmal zu pushen, weiß ich nicht. So recht kann ich auch nicht beurteilen. Der Klaus Schmid, der hat eben diesen Ruf des Feuerwehrmanns, den hat er jetzt schon mehrfach sehr, sehr gut ausgefüllt, hat Vereine gerettet, er hat Admira einmal gerettet, er hat Hartberg einmal gerettet. Also der ist schon einer, der diese Funktion anscheinend sehr gut ausfüllt. Dass er jetzt bei Altach geht, ist ein zweites Kapitel. Anscheinend hat er die Chance, international tätig zu werden. Das sei ihm absolut vergönnt. Und immer nur den Feuerwehrmann zu spielen und die Nerven zu strapazieren, ist vielleicht auch nicht ganz so lustig. Aber Altach hat natürlich auch schon vom Damir Kanadi noch immer wieder eine sehr gut zusammengestellte Truppe, hat den Nuiu, den Stürmer, den ich auch kenne, seit er in der Unter-21-Mannschaft gespielt hat, ein Stürmer, der natürlich auch von seiner Körpergröße lebt, der immer Gefahr, Wahnsinnspräsenz, ja, vor allem bei Eckbällen und Freistößen, und mit Kopfballgefahr, macht auch seine Tore immer wieder. Also ich glaube auch, Altach wird im nächsten Jahr eine ähnliche Rolle spielen wie heuer und hat sich letztlich ja diesen Verbleib in der ersten Liga oder wie es so schön heißt, in der Admiral-Bundesliga, hat sich das verdient.
Mhm. Kommen wir zu Hartberg. Auch dort hat ein Trainer, der schon früh Erfolge hatte, die Mannschaft dann eindrucksvoll gerettet. Das ist ein bisschen eine Wundertüte mit vollkommen Ausschütten und Kantersieg nach oben. Ja, Hartberg.
Ja, also der Markus Schopp, den ich auch sehr schätze, den ich auch ein bisschen kenne, der ist sicherlich ein sehr guter Trainer, hat sich dort etabliert als Nachfolger von dem Klaus Schmid, den wir vorher angesprochen haben, und hat dieser Mannschaft schon auch eine neue Richtung, neue Philosophie eingeimpft. Und dass er etwas versteht von dem Geschäft, haben mir zwei Transfers gezeigt, für die er sich eingesetzt hat. Der eine war der Advicai, den er wieder zurückgeholt hat, der auch wichtige Tore gemacht hat, der ja schon einmal bei Hartberg gespielt hat, dann bei einigen Vereinen nicht so zum Zug gekommen ist, obwohl er immer gelobt wird, dass er ein glänzender Techniker ist. Das ist er auch. Aber er ist auch jetzt bei FC Zürich, glaube ich, hat er gehört, dort ist er nicht so zum Zug gekommen. Dann ist er zurück zu Hartberg und plötzlich hat er wieder gut gespielt. Der zweite war der Dominik Prokop, den man auch schon so als gescheitertes Talent betrachtet hat, der irgendwo zuerst bei Wien, Wiesbaden war und dann in Kroatien. Und plötzlich hat er jetzt wieder gezeigt, dass er doch ein guter Fußballer ist. Also das liegt schon auch am Trainer, dass man da ein paar Prozente aus dem Spieler herauskitzelt, die vielleicht ein anderer nicht kann. Und Hartberg möchte ja ein neues Stadion bauen, möchte sich auch in der Richtung etablieren. Das haben wir übrigens bei Blau-Weiß Linz vergessen. Die haben ja ein neues Stadion und erfüllen sich damit mit dem Aufstieg auch wirklich einen Wunschtraum, in dem neuen Stadion dann in der obersten Spielklasse zu spielen. Ja. Hartberg möchte das auch. Die Frage ist, hat Hartberg auch die finanzielle Potenz und das Einzugsgebiet, um dort stark aufzutrumpfen. Die Mannschaft hat jetzt einen Sponsor bekommen, hat auch diese Kooperation mit Lafnitz, die auch sehr sinnvoll ist, weil das sind, sind zwei Vereine auf kürzester Distanz, der eine in der obersten Liga, der zweite in der zweiten Liga, und die haben jetzt diese Kooperation gemacht, die sinnvoll ist, weil Lafnitz alleine hätte auch zwar in den letzten Jahren die zweite Liga immer gehalten, aber auch dort ist ja, wenn man die Infrastruktur sieht, bei aller Wertschätzung ist es natürlich problematisch, dass das ein Verein der zweiten Liga ist.
Na klar. Du hast Aftischer angesprochen. Ich höre viele deutsche Blogs und Podcasts auch. Also nicht Blogs, sondern Podcasts. Und da gilt er als heiße Transferaktie zurückzukommen. So wie Braunöder auch, der in Deutschland sehr gefragt ist. Und auch Nakamura vom LASK. Aber zu denen kommen später noch. WSG Tirol war dann im Frühjahr doch enttäuschend, oder?
Ja, in der Mannschaft ist natürlich mehr drinnen. Man muss aber auch sagen, auch da sind ja wichtige Spieler abgegeben worden, und da ist der Trainer Silberberger, der ist für mich ein Phänomen, der sich hält.
Mentalitätsmonster, ne?
Ja, absolut, absolut, der sich hält und der dieser Mannschaft auch immer wieder zumindest so viel Moral einimpft, dass sie sich oben hält. Es ist ich bedauere ja noch immer, dass Wacker Innsbruck so weit zurückgefallen ist. Man müsste schon schauen, dass man in Tirol eine Mannschaft hat, die auch wirtschaftlich und von der Infrastruktur her die Potenz hat, in der Admiral-Bundesliga zu spielen. Und bei Wattens ist das halt, man ist halt sehr abhängig von dem einen Sponsor von Swarovski, der Gott sei Dank bei der Stange bleibt. Aber irgendwo würde ich mir wünschen, dass da noch mehr Durchschlagskraft kommt. als es zurzeit vorhanden ist.
Und Sie haben auch nicht den Stürmer gehabt, den Sie in den letzten zwei Saisonen gehabt haben, ne? Gewaltig unterwegs.
Naja, und das ist das Problem dieser Mannschaft, dass sie keinen Stürmer gehabt hat, so wie in den vergangenen Jahren.
Frioni oder der Baden-Frederiksen und Sabitzer, der kleine Sabitzer verletzt leider ein bisschen immer wieder. Ne?
Ja, auch und daher, es ist eine Mannschaft, die in der zweiten Hälfte der Saison enttäuscht hat, aber in Wahrheit hat sie ja lange Zeit mitgespielt, um über dem ominösen Strich zu sein. Und wenn ihr das gelungen wäre, dann wäre das schon ein ganz großer Erfolg gewesen.
Ganz, ganz definitiv. Für mich das Match zwischen WSG Tirol und Klagenfurt um diesen berühmten sechsten Platz. Ja, weil es gibt ja die fünf Mannschaften, die man doch ein bisschen höher reiht, aber dazu kommen wir dann über den Strich. Ich komme jetzt zum achten in der finalen Tabelle. Für mich die positive Überraschung über die gesamte Saison, nämlich Lustenau.
Ja, als Aufsteiger eine Mannschaft, die ohne große Stars sehr viel erreicht hat. Ich meine, immerhin der Tabakovic war dort der große Torjäger, der dort, ich weiß nicht, die Hälfte oder zwei Drittel aller Tore gemacht hat. Den haben sie verloren und sie haben aber geschickt investiert in eine Mannschaft, die sehr ausgeglichen ist, die als Team funktioniert. Und letztlich, das sie jetzt auch bewiesen hat, mit dem Erfolg über den WAC in diesem Qualifikationsspiel für das Playoff gegen die Austria. Und die hat einiges an Möglichkeiten, diese Mannschaft mit dieser kompakten Teamleistung, die Mannschaft immer wieder bringt. Auch der Trainer scheint mir ein sehr beachtlicher Interpret seiner Zunft zu sein, ruhig, gelassen und doch mit dem nötigen Auftreten, dass du das Gefühl hast, der macht etwas, der gibt der Mannschaft eine Linie vor und der hat das alles auch sehr gut in der Hand.
In Lustenau spielt einer meiner Lieblingsspieler, der Bub vom Ex-Austrianer, Friedrikas.
Ja, Friedrikas,
wie man den halten können, glaubst du?
Ich weiß es nicht, aber der hat natürlich einiges, ich kann mich an den Vater gut erinnern, der Vater war ein bisschen umstritten, weil er war sozusagen der dritte Ukrainer, der zur Austria gekommen ist, Nabeko war es und
Ivan Auskas
waren die beiden und der Friedrikas ist sozusagen als Beiwagen gekommen. Er hat ein bisschen ein Problem mit einem Bein gehabt, kann ich mich erinnern, aber er war ein durchaus gefährlicher Stürmer und der Sohn, der hat sicherlich etwas Beachtliches, bringt er mit, nämlich er bringt Tempo mit und er bringt einen gewissen Torriecher mit, den hat er auch jetzt wieder bewiesen mit dem entscheidenden Tor gegen den WAC. Also der wäre schon einer auch für andere Clubs und ich halte es durchaus für möglich, dass der diesen Sprung macht. Auf der anderen Seite wäre es bitter für Lustenau, wenn sie diesen Spieler verliert.
Also mir gefällt seine positive Frechheit irgendwie, ja, so wie ein junger Haaland irgendwie, der gefällt mir einfach, der hat Alpha, der Mensch und du hast es erwähnt, das Spiel gegen den WRC 8er gegen 7er hat schon stattgefunden, Lustenau hat sich durchgesetzt, was wir noch nicht wissen, wie jetzt die Spiele mit der Austria ausgehen werden, aber wir sind damit direkt beim WRC. Hat man sich vielleicht anders vorgestellt, als vermeintlich vielleicht doch sechste Kraft in Österreich oder über dem Strich sich findend und dann im Frühjahr dann mit neuem Trainer, den du ja auch gut kennst, erholt wieder?
Ja, also WAC war erstaunlich, dass die Mannschaft im Herbst so schwach gespielt hat, obwohl sie einen renommierten Trainer hatte mit dem deutschen Dud, der in verschiedensten Funktionen bei großen Vereinen als Trainer, Sportdirektor, Sportvorstand tätig war und in der ersten Saison mit dem WAC durchaus beachtlich gespielt hat. In der zweiten Saison jetzt, da hat die Mannschaft wirklich schwach gespielt, war in Abstiegsgefahr, und da hat der Verein die Reißleine gezogen, hat den Manfred Schmidt geholt, und der Manfred Schmidt hat aus der Mannschaft wirklich wieder etwas herausgeholt, alle Achtung, allen Respekt, hat einiges bewirkt dort, vor allem, dass die Mannschaft jetzt dann auch Siebter geworden ist, das ist mit auch sein Verdienst. Und er hat einen Spieler im Team, er hat viele gute Spieler im Team, aber er hat einen Spieler im Team, der mir besonders imponiert, das ist der Ferner, der auch im Unter-21-Team gespielt hat, ein hervorragender Techniker, und ich glaube, der sollte in jedem Fall den Sprung in eine andere Mannschaft machen, entweder ins Ausland oder zu einer Spitzenmannschaft in Österreich, weil der hat wirklich das Potenzial, und der ist auch ein Publikumsspieler. Also das ist einer, der mit seinen Haken, mit seinen Körpertäuschungen das Publikum immer wieder begeistert. Mich auch, ja. Weil ich solche Spieler mag und schätze, weil ich finde, die machen ein bisschen so die Fußballromantik noch aus, die ohnehin immer mehr verloren
her,
geht.
Ne? Auch bitte? Zum Teil von der Frisur her, auch wenn man aus die Panini-Alben aus den 70er Jahren.
Richtig, ja. Richtig. Aber eben diese, die Fußballromantik geht ja immer mehr verloren, weil es ist immer mehr Kampf und Laufarbeit und Taktik. Und der spielt so, dass man nur das Gefühl hat, dem macht Fußball wirklich Spaß.
Genau. Na gut, das heißt, unterm Strich, wir sind durch, wir haben quasi die Veränderung Ried raus, Blau-Weiß Linz rein besprochen, Lustenau gegen Austria ist noch offen. Wir kommen jetzt über den Strich und wir kommen zu Klagenfurt, eigentlich auch ein Phänomen. Bakul ist ein Phänomen, die Mannschaft jedes Jahr ziemlich neu, die haben den Torschützenkönig, Aspirant Nummer 1 im Winter verloren, trotzdem respektabel mitgespielt. Salzburg als einzige Mannschaft geschlagen, in der letzten Runde gegen Rapid super gespielt. Deine Meinung zu Klagenfurt?
Ja, Klagenfurt, wie du schon völlig richtig gesagt hast, Peter Backhold, dem sagt man ja so, na gut, das ist ein Old-School-Trainer. Mag schon sein, dass er nicht nur mit dem Laptop arbeitet, aber er ist einer, der ein Gespür für den Fußball hat. Er hat sich sehr viel abgeschaut von seinem großen Vorbild, von Ernst Happel. Und er versteht es, die Mannschaft entsprechend zu führen. Und er hat auch, muss man auch sagen, nicht zu Unrecht einige Male die Schiedsrichterentscheidungen kritisiert. Die einmal gegen die Austria waren sie für ihn, das stimmt schon, aber einige Male waren sie gegen ihn. Und also er hat da keine einfache Aufgabe übernommen, und es gelingt ihm trotzdem, und obwohl er den Pink verloren hat, dass er unter den ersten sechs war, mit diesem Sieg über Salzburg natürlich auch und einem Sieg über Sturm Graz, soweit genau. Ich mich erinnere, ist er plötzlich da in dieser oberen Liga gewesen, hat sich dort durchaus beachtlich geschlagen, und das ist schon eine sehr, sehr respektable Leistung von der Mannschaft, die ja nicht mit Stars gespickt ist. Wie gesagt, den einzigen wirklichen Star, den Pink, haben sie ihnen verkauft. Allerdings haben sie dafür gutes Geld bekommen. Der spielt in China, schießt auch dort seine Tore, soweit ich das verfolge. Und also Klagenfurt, Chapeau.
Die Austria auf Rang 5 gelandet, das war ultra knapp auch zum Schluss mit dem vierten Rang, mit minus 3 Punkten gestartet, deswegen war der Strich gar nicht so leicht, war dann letztendlich aber doch locker geschafft. Ich weiß, als Börse wollte ich jetzt sagen, als Sportexperte bist du immer neutral, aber man weiß, dass du Austria-Fan bist. Wie bist du zufrieden?
Ich muss sagen, ich habe jetzt einige Spiele der Austria auch im Stadion gesehen. Hab gesehen, dass sie beispielsweise bei den Partien gegen Rapid wirklich beachtlich gespielt haben.
Das waren die besten Spiele, oder?
Waren die besten Spiele. Wobei da ist auch teilweise wirklich dieser Austria-Geist wieder hochgekommen. Da waren Kombinationen dabei, da waren schön herausgespielte Tore dabei. Sie haben mit dem Haris Tabakovic jetzt einen Stürmer, der auch die Tore macht, die notwendig waren. Das Interessante war, dass sie einige Entscheidungen gegen sich gehabt haben, die knapp waren, da in Klagenfurt, einmal gegen Rapid, wo sie im letzten Augenblick oder in einigen Spielen, wo sie in den letzten 5 Minuten entscheidende Tore bekommen haben, die viele Punkte gekostet haben, auch einige Entscheidungen dabei, die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar waren. Und ich weiß schon, ich habe auch bei Schiedsrichterschulungen immer gesagt, ja, geht's nachher hin, sagt's, es war mein Fehler und ich entschuldige mich, ist anständig, macht sympathisch, keine Frage. Aber die Punkte waren weg. Und daher sage ich, hat sich die Mannschaft eigentlich sowohl unter dem Manfred Schmid als auch jetzt unter dem Michael Wimmer sehr ordentlich verkauft. Tabakovic hat sich von einem Rohrkrepierer zu einem Torjäger herausgemausert, der allerdings dann den entscheidenden Treffer gegen Salzburg im letzten Augenblick nicht gesetzt hat. Hätte der gesetzt, wäre die Austria Vierter gewesen. Aber hätte Vari, ist vorbei. Die Austria hat eine ich meine, für Austria-Ansprüche nicht, aber wenn man es objektiv betrachtet, respektable Saison gespielt, eben mit den Erfolgen gegen Rapid. Es war aber auch schon eine Hochschaubahn.
Oder auch gegen Salzburg immer super ausgeschaut. Ne?
Auch gegen Salzburg, aber sie haben sehr gut gespielt gegen Rapid, haben dann gespielt gegen LASK und haben gar nichts gespielt. Ja. Und gegen Sturm auch zu wenig gespielt, obwohl bei der ersten Partie gegen Sturm haben sie wieder gut gespielt gehabt und haben auch erst im letzten Augenblick das Tor bekommen. Also es war so ein Auf und Ab und sie haben viele Tore, die Austria hat sicherlich ein Problem in der Abwehr, da muss sie etwas machen und natürlich, wenn die Philosophie ist, wir schießen lieber ein Tor mehr als der Gegner und wenn wir 3 bekommen und 4 schießen, dann ist es in Ordnung. Ja, super, aber sie hat zu viele Tore bekommen. Wenn sie 3 geschossen haben, haben sie trotzdem 3 bekommen. Und das ist für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, unter die ersten 3 zu kommen, zu viel.
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung. Der zweite Wiener Club über dem Strich, Rapid, kann mit dem Anspruch meiner Meinung nach auch nicht zusammenpassen. Der 4. Platz und wie er zustande gekommen ist und wie groß der Rückstand nach oben vor allem ist, deine Meinung zu Rapid am Ende der Saison?
Ja, Rapid, also man muss dazu sagen, bei beiden Wiener sogenannten Großclubs.
Ich wollte es vermeiden fast schon. Ja, genau.
Sind sie ja nicht mehr. Auch von der finanziellen Potenz nicht. Die Austria schleppt diesen Rucksack der Schulden mit sich, kann auch nur Spieler ausleihen oder zu sehr günstigen Konditionen verpflichten. Und bei Rapid ist es, so höre ich, ähnlich. Obwohl Rapid ja einiges gesagt wurde, sie haben einiges auf dem Konto und sie werden einiges investieren. Trotzdem hört man jetzt immer, es ist nicht dieses Geld da, um entsprechend zu investieren. Ich hätte mich als Fußballfan, unabhängig von Austria, Rapid, Salzburg, Tirol oder was auch immer, gefreut, wenn auch Rapid eine noch bessere Rolle gespielt hätte, weil der österreichische Fußball ohne Rapid unvorstellbar ist. Ja. Rapid hat einfach diese Zuschauermassen, hat dieses Interesse und wenn Rapid, früher hat man gesagt, auf der Pfarrwiese, wenn dort das Licht aufgedreht wird, sind ein paar tausend Leute da, weil sie beim Training zuschauen wollen. Ja. Und Das mag zwar jetzt nicht mehr der Fall sein, vor allem weil ja im modernen Fußball gibt's ja fast nur noch Geheimtrainings und mit vorgezogenen Wänden, dass ja niemand sieht, ob man einen Corner kurz oder lang schießt. Aber bitte, so ist es nun einmal. Aber das Interesse von Rapid oder an Rapid ist natürlich unglaublich. Und wenn man den Zuschauerschnitt anschaut, dann sind sie bei weitem der Tabellenführer in Österreich und haben und faszinieren, auch wenn sie Vierter wären, faszinieren sie noch immer die Massen und es kommen 15.000, 20.000 ins Stadion, um sie gegen Sturm zu sehen oder gegen LASK zu sehen. Natürlich auch beim Derby gegen Austria. Das Manko von Rapid war in dieser Saison sicherlich, dass sie es nicht verstanden haben, diese Euphorie auf dem Spielfeld in Leistung umzusetzen. Und das war natürlich auch, weil sie im Mittelfeld haben sie keinen wirklichen Kreativspieler gehabt. Sie haben im Angriff den Burgstaller gehabt. Sie haben auch auf den Außenseiten den Grühl, der lange Zeit dann gut war, dann ein bisschen in ein Loch gefallen ist, zum Schluss wieder attraktiv gespielt hat. Aber sie haben niemanden gehabt, meiner Ansicht nach, der das Spiel wirklich in die Hand genommen hat. Einen sogenannten Regisseur, den gibt es dort nicht. Und das ist die Frage. Sie haben im Mittelfeld immer zwei Spieler gehabt, die zwar Bälle erkämpft haben, aber auch wieder hergeschenkt haben. Und auch in der Abwehr hatten sie natürlich einige Schwachstellen. Daher diese Platzierung, die natürlich dem Anspruch von Rapid und den Wünschen der Anhänger bei Weitem nicht entspricht. Ja,
und wie du auch sagst, es hat auch nicht wirklich eine Stammformation von Rapid gegeben, weder im Mittelfeld noch in der Abwehr, da ist permanent rotiert worden, auch wegen Verletzungen, aber da fehlt viel momentan nach oben. Und ich bin da ganz bei dir, sowohl Austria als auch Rapid, ich würde mich freuen, wenn einer der beiden oder beide sich wieder nach oben orientieren könnten, sportlich vor allem. Gut, die drei Großen, da war dann zum Schluss jeweils ein Abstand da zum jeweils anderen, aber auch nach unten zu Rapid, Austria und Klagenfurt, der LASK letztendlich. Über die Saison muss man sagen, ein absolut gerechter dritter Platz, oder?
Ja, der LASK hat sehr erfrischenden Fußball gespielt, hat mit dem Peter Michoerl auch einen gestandenen Mittelfeldspieler gehabt, der das Spiel organisiert hat, hat auch eine stabile Abwehr gehabt und letztlich auch Stürmer, die es verstanden haben, aus den Chancen, die kreiert wurden, Tore zu machen. Ja, da hat es auch keine so große Rolle gespielt, dass Ljubicic plötzlich dann nicht mehr so viele Tore gemacht hat. Da ist dann Nakamura eingesprungen und sie haben auch von der Seite sehr gute Spieler gehabt, der Goinger und so weiter. Also die können auswechseln, sie haben einen starken Kader und sie haben einen Trainer, der mit dem Kübauer, der es versteht, diese Mannschaft immer wieder sehr gut einzustellen. Jetzt weiß man schon, Didi Kübauer ist ein Trainer für eine Saison.
Genau, das wollte ich gerade einwerfen.
Hat er sich bestätigt. Er ist nach einer Saison wegen unterschiedlichen Auffassungen in der Kaderplanung hat sich der Verein getrennt von ihm. Ich verstehe das ehrlicherweise nicht ganz, weil der Didi Kübauer, wo immer er war, Erfolge gehabt hat. Und ich hätte ihm schon zugetraut, auch eine zweite Saison mit dem LASK nicht nur erfolgreich, sondern sogar noch erfolgreicher zu bestreiten, weil er schon ein großes Verständnis für den Fußball hat. Nicht nur, weil er ein sehr guter Fußballer war, sondern weil er sich auch in dem Trainergeschäft von unten hochgearbeitet hat Und dem traue ich aber auch zu, dass er einmal den Sprung ins Ausland macht, so wie er das als Spieler gehabt hat. Bei San Sebastian war er ja sehr erfolgreich oder war er erfolgreich als Spieler. Auch Wolfsburg hat er gespielt. Also das ist schon jemand, der dieses Metier gut kennt. Und ich glaube, ja, schade, dass er diese Chance auf die nächste Saison beim LASK nicht bekommen hat.
Damit sind wir bei Sturm und letztendlich, du hast das eingangs erwähnt, es war spannend bis fast zum Schluss, der Challenger von Red Bull Salzburg, Cupsieger letztendlich auch, wirklich spannende Mannschaft, die für mich subjektiv jetzt schon fast mehr Überfallfußballpressing geleistet hat, als das Red Bull heuer gespielt hat unter Jeißle. Deine Meinung zu Sturm, Trainer Ilzer?
Trainer Ilzer, ein sehr guter Mann, der bei der Austria komischerweise das nicht so zeigen konnte, aber vielleicht hat dort auch die Chemie mit Mannschaft und Vorstand und dieser schwierigen Situation, in der die Austria da war, hat vielleicht da nicht gepasst. Bei Sturm hat er jetzt bewiesen, dass er ein sehr guter Trainer ist, der einer Mannschaft nicht nur ein Profil mitgibt, sondern sie auch so einstellt, dass sie nicht nur die Bälle erkämpft, sondern auch damit etwas anzufangen weiß. Und das hat mir sehr imponiert bei Sturm, auch dass er einige Spieler herausgebracht hat, wie den Zakaria. Der Zakaria hat sich deutlich verbessert. Der ist plötzlich zu einem Stammspieler geworden und jetzt auch in den Teamkader einberufen worden, obwohl er eine schwierige Anfangsphase hatte. Ja. Er hat den Schneck, der ist jetzt auch in die Nationalmannschaft berufen. Der könnte auch eine gute Besetzung auf der linken Seite sein. Der ist aus Italien zu der Mannschaft gekommen, hat keine erfolgreiche Saison in Italien gehabt und hat sehr, sehr ordentlich bei Sturm dann gespielt. Aber Tommy Horvath, es gibt da viele, viele Ansatzpunkte, dass diese Mannschaft wirklich in der Lage ist, eine gute Saison zu spielen, und sie hat das bewiesen und hat Salzburg wirklich gefordert und hat mit dem Cupsieg natürlich auch wieder einen großen Titel für Sturm geholt und damit gezeigt, dass der Fußball in Graz und in der Steiermark eine bedeutende Rolle spielt.
Glaubst du, wird man den im Mega halten können?
Ja, das ist natürlich die große Frage, ob man solche Spieler wirklich in der österreichischen Liga halten kann. Das Problem ist ja, diese österreichische Liga bietet jetzt durchaus guten und attraktiven Fußball. Nicht jedes Spiel, aber in welcher Liga ist das schon? Ja. Aber natürlich wünschen sich die Spieler, abgesehen von noch mehr finanziellen Möglichkeiten, die es natürlich im Ausland, auch in der zweiten Liga in Deutschland oder in Italien oder natürlich in den ersten Ligen der Top 5, aber auch bei anderen, durch Schweiz, durchaus gibt. Und abgesehen von den finanziellen Möglichkeiten stellt es für jeden Fußballer natürlich eine Faszination dar, jetzt nicht vor 17.000 begeisterten Fans zu spielen. Sturm lockt ja die Zuschauer auch ähnlich wie Rapid. Aber dann spiele ich plötzlich vor 40.000 oder 50.000 immer und habe natürlich dadurch auch noch einen ganz anderen Stellenwert, gesellschaftlichen Stellenwert, als wenn ich vor 17.000 in Graz spiele. Und Graz ist halt, ohne es abwertend zu sagen, doch eine Kleinstadt. Und plötzlich spiele ich in Rom, in Barcelona, in Hamburg, wo auch immer. Und habe dadurch auch ganz andere Möglichkeiten als in Österreich. Nicht, wie gesagt, nicht nur finanziell, sondern auch der sportliche Anreiz ist natürlich in anderen Ligen leider noch größer als in Österreich.
Ja, man hat ja auch riesige Erfolge gesehen vom Rasmus Jojlund, der im Vorjahr verkauft worden ist von Sturm, der hat in Italien eingeschlagen, bis geht nicht mehr.
Eben, der wird jetzt um viele Millionen gehandelt schon, also dessen Transferwert ist deutlich gestiegen. Also auch wieder ein Beispiel, dass die Ausbildung in der österreichischen Liga durchaus positiv ist.
Ja. Und damit sind wir beim Meister Red Bull Salzburg. Eine Niederlage hat es gegeben, wir haben es erwähnt, gegen Klagenfurt, aber doch sehr viele Unentschieden. Man war nicht so souverän, subjektiv ist meine Meinung, wie in den vergangenen Saisonen. Ja, was ist dein Fazit zu Red Bull Salzburg 22-23?
Also Red Bull Salzburg hat die Meisterschaft gewonnen. Absolute Gratulation. Die Mannschaft war nicht mehr so souverän wie in den vergangenen Jahren, aber man muss schon bedenken, dass da Jahr für Jahr die besten Spieler weggehen. Und sie werden auch diesmal einen Aderlass haben. Und die große Frage ist, ob es ihnen wirklich gelingt, Jahr für Jahr diese Spieler wieder 1:1 mehr oder weniger zu ersetzen. Diesmal war es nicht 1:1. 1:1 konnten sie die Spieler nicht ersetzen. Aber sie haben annähernd den Ersatz gefunden und haben wieder sehr gute Spieler gehabt. Aber man hat schon gemerkt, da fehlt ein bisschen etwas von der Genialität, die die Mannschaft noch vorige Saison gehabt hat. Ja. Und heuer hat der Mannschaft schon ein bisschen etwas gefehlt, auch im Spielerischen. Jetzt Okafor war verletzt, der viele Tore gemacht hat. Die Mannschaft ist sehr gut und der österreichische Fußball muss sich bei den Salzburgern auf alle Fälle bedanken, weil die Mannschaft für den österreichischen Fußball immens viel leistet, weil sie mit ihren Ergebnissen auch immer wieder den Champions League Platz, den fixen Champions League Platz sichert, von dem alle österreichischen Vereine profitieren. Und damit ist sie schon, ja, sollte man den Salzburgern wirklich entsprechend Dank zollen. Sicher ist, dass auch nächstes Jahr wieder die Diskussion kommen wird, kann Salzburg mit der neuen Konstellation, mit dem neuen Kader wieder ähnliche Erfolge feiern wie in der abgelaufenen Saison. Es geht sicher Seiwald.
Sesko ist schon auch fix weg.
Sesko ist weg. Ja. Also es ist die große Frage.
Adamu ist
fraglich. Okafor wird versuchen wegzugehen. Also da ist schon ein Umbruch im Gange. Auch Solé hört man, wird unter Umständen gehen. Sie haben bisher nur den Alexander Schlager als Tormann geholt. Vielleicht ist auch Köhn auf dem Sprung irgendwo anders hin. Also es ist schon eine spannende Situation bei Salzburg. Bei allem Jubel ein bisschen, wie soll ich sagen, Wehmut wird da schon mitschwingen. Vor allem wenn man jetzt sieht, natürlich hat die Mannschaft viel Geld bekommen für die Transfers oder der Club viel Geld bekommen, hat auch viel Geld investiert, das ist schon klar. Aber wenn man jetzt sieht, dass Leimer, Schlager, wie die alle heißen, die glänzen alle in der deutschen Bundesliga, sind großartige Spieler in Deutschland, in England teilweise. Also es ist da schon eine Kaderschmiede geworden, die durchaus europäische Geltung hat. Und es gibt viele junge Spieler, höre ich, die sagen, bevor wir zu Juventus oder zu Chelsea gehen, gehen wir lieber zu Salzburg, spielen 1-2 Saisonen in Salzburg gut, machen uns einen Namen in der Champions League und dann machen wir das große Geld. Mhm. Nee? Auch das ist eben jetzt die fast ein philosophischer Schritt geworden, den Salzburg da zu setzen imstande war und der einen absoluten guten Ruf im internationalen Fußball genießt.
Ja, und auch in der Ausbildung einer jungen Fußballerpersönlichkeit zu einem erwachsenen Menschen letztendlich über die tolle Akademie und schulische Ausbildung, die man da genießen kann, ist international anerkannt mittlerweile. Ich möchte jetzt das Internationale und die Leistungen, die Salzburg und Sturm, wir haben es im Vorgespräch gemacht, man muss in Wahrheit zufrieden sein, Champions League und
Europa League,
die sind beide dann raus, zwar Sturm mit dem denkbar mathematischen Pech, das es geben kann, ja. Austria und Rapid vergessen wir in dieser Hinsicht wieder.
Ja.
Bleiben wir bei der Bundesliga und kommen noch zu ein paar Highlights.
Ja.
Torschützenkönig Guido Burgstaller führt, aber der Bakovic hat noch zwei Spiele.
Ja. Allerdings gegen Lustenau. Die Lustenauer kennen ihn gut. Ja. Also ich weiß nicht, inwieweit ihn das beeinflusst. Auf der anderen Seite steht er auch international in der Auslage. Ja. Ist auch durchaus möglich, dass er den internationalen Schritt macht. Angeblich gibt es drei Interessenten aus Italien für ihn. Und die Austria wird ihn wahrscheinlich nicht halten können, wenn es entsprechende Kohle, entsprechendes Geld gibt. Also diese Frage ist noch offen, aber ich muss sagen, der gute Burgstaller hat sich das redlich verdient, Schützenkönig zu werden, weil er sozusagen die lebende Versicherung für Rapid war mit seinen Toren und dafür gesorgt hat, dass Rapid wirklich diesen vierten Platz erreicht hat.
Und der Rest vom Rapid-Geist in Wahrheit über die gesamte Saison, muss man sagen.
Ja, absolut, absolut. Und interessant, dass ein Spieler, der das erste Mal, wie er bei Rapid war, eigentlich nicht besonders aufgefallen ist oder nicht in dem Maße aufgefallen ist, wie das jetzt der Fall war, dass er beim zweiten als älterer, reiferer Spieler dann wirklich diesen Rapid-Geist personifiziert hat.
Mhm. Das muss ich dir vollkommen recht geben. Damit sind wir eigentlich eh schon bei der Schlussrunde und wir beginnen jetzt bei den Stürmern und nicht beim Tormann. Und die Season's Best, du hast mal gesagt, Burgstaller unterm Strich doch der Stürmer des Jahres. Ne?
Ja, also für mich ist er der Stürmer des Jahres. Natürlich ist das absolute Geschmackssache, aber Burgstaller verkörpert diesen klassischen Stürmer noch, der ein Torjäger ist, der rackert, der kämpft. Schade ist, dass er nicht einen neben sich hat, der ihn vielleicht noch besser einsetzt, der ihm noch mehr Möglichkeiten schafft. Aber der ist schon ein sehr guter Stürmer und einer, der letztlich jetzt bestätigt hat, warum er auch in Deutschland so erfolgreich war, bei St. Pauli, bei Nürnberg, also wo immer er war, außer in England, hat er Erfolge gehabt und ist ein Stürmer, vor dem man wirklich größte Hochachtung haben muss.
Dann kommen wir zum Mittelfeld. Wen würdest du als deinen Mittelfeldspieler des Jahres nennen? Im Vorjahr war es der Niklas Seiwald.
Ja, und er ist es für mich auch heuer. Ich habe ihn jetzt noch einmal bei dem Spiel gegen Austria genauer beobachtet und habe gesehen, wie viel der rackert, wie viel der läuft. Ich habe jetzt die Statistik nicht bei der Hand, aber er muss eine Mammutleistung von über 12 Kilometer gehabt haben. Die Bälle erkämpft, aber nicht nur erkämpft, sondern auch weiterspielt und sehr imponiert hat mir, er hat ein gröberes Foul gemacht an dem Austrianer Braunöder und ist nachher gleich zu ihm und hat nicht jetzt irgendwie abgewunken oder ist weggegangen, sondern er hat sich entschuldigt. Das war so das Verständnis von Zweien, die ungefähr auf der gleichen Ebene sich bewegen. Der eine ist zwar ein bisschen weiter, aber der zweite, das sieht der Braunöder wahrscheinlich, sieht den Seiwald so ein bisschen als Vorbild, weil der ähnlich spielt, auf nicht ganz diesem Niveau wie der Seiwald, aber der Seiwald macht ja dann auch kluge Passes, schießt Tore. Also ich glaube, der wird sich in Leipzig auch durchaus profilieren.
Kommen wir zu den Verteidigern.
Ja, auch da ist es nicht ganz einfach, den wirklichen besten Verteidiger zu wählen. Aber ich würde den Solé von Salzburg sagen, weil er ein Verteidiger ist, der nicht nur verteidigt, sondern auch Fußball spielen kann und will, das Spiel schon von hinten aufbaut, also dieses moderne Verteidigerspiel betreibt. Und letztlich hat man das auch bei dem Spiel gegen die Austria gesehen. Wie er draußen war, ist die Salzburger Abwehr ja total ins Schwimmen gekommen. Und ob das mit ihm auch der Fall gewesen wäre, kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist Spekulation. Aber er ist schon ein Verteidiger, der als Persönlichkeit auftritt, der einen respektablen Körper hat, der diesen auch benutzt, aber auch fußballerisch einiges auf Lager hat.
Mir kommt da immer so vor, als würde er im Otterkringer Bad spielen, so langsam wirkt er, aber alles, was der macht, hat Hand und Fuß und er setzt auch irgendwann die Kopfhörer auf irgendwie und würde irgendeinen Reggae hören oder so.
Ja, ja.
Extrem entspannter Kerl.
Stimmt genau. Und der ist auch einer, der mal einen riskanten Haken macht, aber ja, er ist genau. Fußballerisch eben so stark, dass er dieses Risiko eingehen kann.
Extreme Passgenauigkeit und eine gute Wahl. Wir kommen zum Tormann.
Ja, auch da bleibe ich bei Salzburg. Köhn, der den Salzburgern wirklich einige Partien gerettet hat.
Vor allem international traumhaft gespielt.
Gegen Chelsea hat er eine super Partie gespielt, erinnere ich mich jetzt. Und eindrucksvoll, weil immer so die letzten Bilder noch im Kopf sind, gegen die Austria, wie er diese letzte Chance vom Tabakovic verhindert hat. Ganz große Klasse, ganz große Reaktion. Er ist reaktionsschnell, er ist sicher auf der Linie und das moderne Torhüterspiel hat sich ja geändert. Er ist auch sehr gut mit dem Fuß. Also er traut sich auch einmal, den Ball relativ kurz vor dem Gegenspieler anzunehmen, anzudeuten und dann den Ball weiterzuspielen. Also ein sehr guter Tormann und ich bin mir nicht sicher, ob der auch bei Salzburg bleiben wird.
Ja, die Verpflichtung vom Schlager ist schon so ein bisschen ein Hinweis auch, aber schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und finally, lieber Hans, noch der Trainer des Jahres.
Trainer des Jahres ist meiner Ansicht nach bei Sturm Ilzer.
Ja.
Ilzer hat so viele Punkte gesetzt bei Sturm, hat so viel bewegt bei Sturm, hat diese Mannschaft wirklich zu einem Team geformt, das Salzburg ernstlich gefordert hat, das starken Fußball spielt. Sturm spielt nicht mehr, früher hat man gesagt, Sturm, die spielen so diesen Hochruck-Fußball. Den gibt es überhaupt nicht mehr, sondern Sturm spielt Kombinationsfußball und schnellen Fußball, einmal berühren, also ähnlich wie Salzburg, aber jetzt im Augenblick fast noch ausgeprägter als Salzburg, während Salzburg sich ein bisschen abgewendet hat von diesem nur Balljagen, ist das bei Sturm jetzt absolute Pflicht, Balljagen, Ball erobern und dann aber gescheit weiterspielen. Und das macht ja den modernen Fußball aus.
Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht allzu viel prophetisch sein, was die nächste Saison betrifft. Ich glaube, die Kräfteverhältnisse in Österreich sind relativ klar, so wie es heute ausgegangen ist. Die Wiener Großclubs haben wir beide erwähnt. Es geht in Kürze wieder los. Ich spiele meine Abspannmusik. Lieber Hans, eine super kompakte Stunde mit dir. Hat wieder riesen Spaß gemacht. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Und ich bin sicher, es wird genauso viele Highlights wie für mich dabei gewesen sein. Tschüss einmal von meiner Seite.
Und danke vielmals für eure Aufmerksamkeit.
Ciao.